Wir haben die letzten Tage auch schon viel über die Frucht des Geistes gehört. Wir haben über die Liebe gehört, über die Freude und den Frieden. Leider sind wir hier nicht 9 Tage, sodass wir jeden Tag über eine Eigenschaft der Frucht des Geistes sprechen können. Deswegen ist es mir auch schwer gefallen, mich auf eine Eigenschaft der Frucht des Geistes zu konzentrieren. Deswegen werde ich hier und da die Frucht als Gesamtes betrachten, aber doch die Betonung auf die Selbstbeherrschung, auf die letzte Eigenschaft der Frucht des Geistes legen. Das Thema vom Galaterbrief könnte man überschreiben mit Rechtfertigung aus Glauben allein. Das macht Paulus in diesem Brief sehr deutlich. Und wir werden nicht durch Werke gerettet, wir haben die Freiheit in Christus. Und gerade Kapitel 5, wo auch die Frucht des Geistes beschrieben wird von Apostel Paulus, lesen wir 4-mal das Wort Freiheit bzw. befreit. Wenn wir Vers 1 lesen, da lesen wir: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und dann lesen wir ebenso 2-mal das Wort Freiheit in Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nun macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Es gibt in diesem Bereich 2 Extremen, wenn es um die Errettung oder um die Rechtfertigung durch Glauben allein geht. Die einen versklaven den Menschen, indem sie dem Evangelium einen gesetzlichen Mantel anlegen. Das heißt, sie bringen verschiedene Regeln oder bestimmte Vorschriften in die Gemeinde hinein. In unserer heutigen Zeit kann man vielleicht sagen, im Gottesdienst musst du immer freundlich sein und immer ernst und nachdenklich wirken. Du darfst nicht so viel lachen, du darfst dies und jenes nicht tun, du darfst nur dich ganz bestimmt kleiden. Und sowieso, wenn du während dem Gottesdienst aufstehst, vielleicht zur Toilette gehst, das ist überhaupt nicht schön, dann wird man schief angeschaut. Das sind nur einige Beispiele, die ganz schnell gesetzlich werden können. Paulus nennt diese Vorgehensweise, den Menschen ein Joch der Knechtschaft einspannen. Als Ergebnis von solchen Dingen sagt er in Kapitel 5, Vers 4 im Galaterbrief: Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Auf der anderen Seite gibt es ein anderes Extrem, dass Menschen nämlich, die an die Rechtfertigung durch Glauben allein glauben, die Freiheit in Christus missbrauchen. In Christus frei zu sein bedeutet niemals frei oder unabhängig von Gott oder von irgendetwas zu sein. In Christus frei zu sein bedeutet, frei zu sein, das Gute zu wollen und das Gute zu tun. Und so missbrauchen Menschen die Freiheit in Christus und verwenden diese Freiheit als einen Freifahrtschein für eine Sünde, der sie nachgehen. Und Paulus nennt wiederum dieses Extrem in Vers 13 und sagt, das ist ein Vorwand für das Fleisch. Ihr gebraucht die Freiheit in Christus als einen Vorwand für das Fleisch. Die Art der Freiheit, die Christus uns gibt, ist nicht eine Freiheit zur Sünde. Deshalb ist ein Christ in der Freiheit in Christus selbst beherrscht. Die Wichtigkeit der Selbstbeherrschung erleben wir wahrscheinlich tagtäglich, selbst wenn wir nicht so oft darüber nachdenken. Allgemein kann man sagen, ist diese Eigenschaft Selbstbeherrschung vielleicht mehr vernachlässigt als Freude, Friede oder Liebe. Wir reden nicht so gerne über die Selbstbeherrschung. Aber Selbstbeherrschung, von dieser Eigenschaft hängt ab, wie du mit deiner Zeit umgehst, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du Versuchungen überwindest, wie du mit deinen Worten um dich schlägst, wie gesund du leiblich bist und diszipliniert im Wortstudium und im Gebet bist. Selbstbeherrschung erfordert eine lebenslange Gewohnheit der Disziplin. Nur ein disziplinierter Mensch handelt selbstbeherrscht. Und dazu braucht es Übung. Gott möchte, dass wir es lernen, uns unter der Kontrolle des Heiligen Geistes aufzuhalten, indem wir uns vom Heiligen Geist kontrollieren lassen. Und diese Eigenschaft ist sehr wichtig, sodass Paulus sogar die Selbstbeherrschung als eine Qualifikation für einen Ältestendienst anführt, in Titus 1. Petrus spricht über die Selbstbeherrschung und sagt, sie ist eine Folge der Erkenntnis Christi. Wenn ich Christus erkannt habe, so folgt damit die Selbstbeherrschung, und der Selbstbeherrschung folgt das Ausharren. Und was ist überhaupt Selbstbeherrschung? Das Wort wird im alten Deutsch als Keuschheit auch übersetzt oder als Enthaltsamkeit, je nachdem, welche Übersetzung du hast. Das Wort, was wir heute gebrauchen, was heute ja in unserem Sprachgebrauch mehr verwendet wird, ist eben die Selbstbeherrschung. Und wie kann man das beschreiben? Während ein König, der ja auch herrscht, seine Herrschaft nach außen ausrichtet, ist einer, der Selbstbeherrschung ausübt, einer, der die Herrschaft nach innen ausrichtet, nach innen in sich selbst, in seine eigene Person. Praktisch bedeutet Selbstbeherrschung, das eigene Herz mit den Gedanken, mit seinen Lüsten unter Kontrolle zu halten. Ohne jetzt moralisch klingen zu wollen, in unserer christlichen Freiheit sind wir immer wieder dazu geneigt, die Genussmittel übermäßig zu gebrauchen. Wir lesen, Paulus sagt uns im Titusbrief, Gott hat uns alles zum Genuss dargereicht. Wir haben die Genussmittel und wir dürfen die Genussmittel gebrauchen, wir dürfen es auch genießen, dazu sind sie da. Aber Jakobus schreibt zum Beispiel in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 5, ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Das Handy nur kurz genommen, um die Nachrichten zu checken, und plötzlich ist es Abend und du hältst das Handy immer noch in der Hand. Jakobus sagt, ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Du mästest dein Herz wie an einem Schlachter. Wenn ein Tier früher geschlachtet wurde, so wollte man so viel wie möglich dem Tier zu essen geben, damit es fett wird, damit es saftig wird, damit man es sehr genießen kann. Das Tier hat das Essen in sich reingestopft und begriff nicht, dass die Maßlosigkeit ihn zum Tod führen wird. Im Buch Prediger, Kapitel 10, lesen wir eine ganz interessante Bibelstelle, Verse 16 bis 19. Prediger 10, 16 bis 19. Salomo sagt hier, weh dir, du Land, dessen König ein Knabe ist und dessen Fürsten schon am Morgen üppig speisen. Ein Land damals von allen Seiten umgeben, von Bedrohung, von Kriegsgeschrei, von Kriegslärm. Wenn die Fürsten, anstatt den König zu beraten, ihn anzuleiten, am Morgen anfangen zu feiern, üppig zu essen, zu saufen und zu fressen, wird das Land untergehen, wird die Stadt schnell eingenommen werden. Und dagegen sagt Salomo in Vers 17, wohl dir, du Land, dessen König ein Sohn der Edlen ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit speisen als Männer und nicht als Zecher. Menschen, die die Speise als ein Mittel gebrauchen, um satt zu werden, um gestärkt zu werden, um damit das Gehirn richtig arbeitet, um den König gut zu beraten und der König auch ein Edler ist und sie einer Kriegsmacht entgegentreten werden, damit die Stadt nicht überwunden wird. Und dann sagt er weiter, Vers 18, durch Faulheit senkt sich das Gebälk und durch lässige Hände tropft das Hausdach. Durch Faulheit werden die Balken, die man immer wieder pflegen muss, abschleifen, neu lackieren, spröde und sie werden nicht mehr den Halt geben im Haus und irgendwann mal fängt es an zu tropfen und das Haus geht kaputt. Vers 19, zum Vergnügen bereitet man Mahlzeiten und der Wein erfreut die Lebendigen und das Geld gewährt alles. Ein Glas Wein an einem wohlverdienten Abend ist ein Genuss. Aber diesen Glas Wein zum Frühstück zu trinken, ist zügellos, ist nicht selbstbeherrscht. Unsere Kultur sagt, wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Gebrauche das Mittel, was dir gut tut. Aber Gott sagt in Sprüche 25, 28, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Früher wurde eine Stadt am Anfang immer von der Mauer her eingenommen. Nehemia, wenn wir das Buch Nehemia lesen, was hat er als erstes getan, bevor die Stadt aufgebaut werden konnte, bevor die Menschen dort zivilisiert werden konnten? Die Stadtmauer musste aufgebaut werden. Und ein Mensch, der nicht sich selbst unter Kontrolle hat, bei ihm ist diese Stadtmauer gebrochen. Das gibt dem Feind einen schnellen Eingriff und du bist ihm sehr schnell ausgeliefert. Jeder von uns kennt das Gefühl, abends nach einem Wochenende, wahrscheinlich nicht nach diesem Wochenende, weil hier waren wir sehr dran bestrebt, Gemeinschaft zu pflegen und auch zu predigen und ja, darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort sagt. Aber es gibt oft solche Situationen, auch nach einer Urlaubszeit, man liegt Sonntagabend im Bett, morgen ist wieder Schulbeginn oder Arbeit und man schweift über diese Urlaubszeit, die doch so schnell vergangen ist, hinweg und man schämt sich eigentlich. Zudem ist man traurig, weil man sich vergnügt hat, weil man übermäßig Dinge genossen hat, aber der geistliche Mensch, der inwendige Mensch darunter gelitten hat. Und Selbstbeherrschung bedeutet nicht Askese. Wir treffen das Wort Askese. Es bedeutet, oder es ist ein streng enthaltsames und entsagendes Leben. Eine Lebensweise, wo man sich Dinge entsagt, wo man Dinge nicht tut. Und wir treffen auch im religiösen Kreis eine sogenannte Askese oder Enthaltsamkeit. In Kolosser Kapitel 2, Vers 20 bis 23. Kolosser 2, 20 bis 23. Hier sagt Paulus, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach der Weisung und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben, in selbstgewähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes, und auch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. An dieser Bibelstelle sehen wir, dass die Selbstbeherrschung nicht immer eine gute Ausrichtung hat. Nicht immer positiv ist, nicht immer biblisch ist. Auch in unserer Zeit treffen wir immer wieder selbstbeherrschte Menschen. Vielleicht hast du schon mal das Wort Minimalist gesehen oder gehört. Ein solcher Mensch entzieht sich bewusst einer konsumorientierten Überflussgesellschaft und verzichtet auf alltägliche Genussmittel fast vollständig. Mit welchem Ziel? Um sich selbst und sein Leben selbst zu bestimmen, nicht in diesen Strom hineinzugeraten, diesen Strom der Genuss-, der Konsumgesellschaft, und damit eben ein erfüllteres Leben zu haben. Es ist schön, sich bestimmten Dingen zu enthalten, auf Dinge zu verzichten, mäßig mit Dingen umzugehen. Aber was ist das Motiv? Was ist das Motiv zur Selbstbeherrschung? Und ein solcher Mensch, sein Motiv, genauso wie auch hier bei den Kolossern, ist nichts anderes wie die Befriedigung des Fleisches, was ja ein Werk des Fleisches ist. So kann auch Selbstbeherrschung ein Werk des Fleisches sein, wenn es aus einem falschen Motiv gemacht wird. Die Frage ist, woraus resultiert Selbstbeherrschung? Es gibt auch unter ungläubigen Menschen, vielleicht wundern wir uns immer wieder, wenn wir auch Arbeitskollegen anschauen, die viel demütiger sind als wir, die viel freundlicher sind als wir, obwohl sie mit Christus nichts zu tun haben. Nun, es ist wieder die Frage nach dem Motiv. Diese ganzen Eigenschaften, freundlich sein, geduldig sein, diese Eigenschaften können zu einer Frucht des Fleisches werden, wenn sie aus einem falschen Motiv gemacht werden. Ein Mensch kann besonders freundlich sein, weil er Angst hat vor Ablehnung. Ein Mensch kann besonders selbstbeherrscht sein, wenn er die Erfüllung in der Selbstbeherrschung sieht und nicht in Christus, warum er selbstbeherrscht ist. In diesem Fall ist die Frucht wertlos. Und diese Frucht ist nicht eine Frucht des Geistes, es ist eine Frucht des Egoismus. Wenn wir 1. Korinther dazu auch aufschlagen, und wir kommen jetzt auch zu der Voraussetzung für die Selbstbeherrschung. Was ist überhaupt die Voraussetzung für die Selbstbeherrschung, die biblische Voraussetzung? In 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Wisst ihr nicht, sagt Paulus, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam. In allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Siehst du hier diesen Unterschied der Selbstbeherrschung zwischen den Menschen in Kolosser 2 und hier bei Paulus? Das Motiv ist entscheidend. Warum bin ich selbstbeherrscht? Warum übe ich Liebe aus? Warum bin ich freundlich? Warum habe ich Geduld und gehe mit meinen Mitmenschen sanftmütig um, gütig und freundlich? Das Ziel ist entscheidend. Ohne Ziel keine Selbstbeherrschung. Und was macht Paulus hier an diesem Beispiel des Sportlers deutlich? Er sagt, er ist enthaltsam in allem. Und so sagt er, habe ich auch ein Ziel, ein göttliches Ziel, und deswegen bezwinge ich meinen Leib und beherrsche ihn. Wenn ein Sportler ein Ziel vor Augen hat, so enthält er sich in allem. Das heißt, er bringt jede Situation seines Lebens unter die Kontrolle oder unter dieses Ziel. Er beherrscht seine Ernährung. Er beherrscht seine Ruhezeiten. Er beherrscht sein Training. Alle Bereiche seines Lebens bringt er unter dieses Ziel. Und genauso ist es auch bei den Christen. Wenn wir selbst beherrscht sind, dann ist das Ziel entscheidend. Wofür wir selbst beherrschen, warum wir selbst beherrschen und wie wir dann die Bereiche unseres ganzen Lebens unter dieses Ziel bringen. Deswegen nochmal die Definition von Selbstbeherrschung weiter ausgeführt. Selbstbeherrschung bedeutet, die eigenen Gefühle, Impulse und Wünsche zurückzuhalten und sie unter die Herrschaft Gottes zu bringen, aufgrund eines höheren Ziels. Selbstbeherrschung bedeutet, sich selbst zu kontrollieren, nicht die Situation. Unser Ziel besteht darin, jeden Bereich unseres Lebens, so wie der Sportler, im Einklang mit dem Ziel Gottes zu bringen. Und das ist, Christus anzubeten, ihm ähnlich zu handeln, zur Ehre Gottes. Wenn wir nochmal zurück zu der Frucht des Geistes kommen und uns die Frage stellen, wenn wir Früchte zu uns nehmen, also auch im physischen Bereich, diese Früchte, sie entstehen ja irgendwo. Bäume wachsen irgendwo auf Feldern. Wir wissen, wenn der Mai kommt oder Juni, wo dann eine Erdbeerplantage ist, wo wir dann die Erdbeeren pflücken können. Also eine Frucht entsteht auf einem Feld oder auf einem Boden. Nun, wo entsteht die Frucht des Geistes? Was ist der Boden, was ist das Feld der Frucht des Geistes? Und wenn wir in den Kontext von Galater 5 schauen, so merken wir, wenn wir Vers 13 lesen, dort heißt es, dient einander durch die Liebe. In Vers 15 lesen wir, wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Vers 26, einander nicht herausfordern. Und nochmal, einander nicht beneiden. Was ist das Feld der Frucht des Geistes? Das sind zwischenmenschliche Beziehungen. da entsteht die Frucht des Geistes oder das Werk des Fleisches. In der Beziehung zu deinen Mitmenschen, in den Worten, die du zu ihnen sprichst, in deiner Hilfestellung, die du ihnen gibst, sieht man die Frucht des Geistes oder das Werk oder die Werke des Fleisches. Unsere Verantwortung ist, oder ja, man kann die Frage stellen, was ist die Verantwortung, was ist unser Teil bei dieser Frucht? Weil wir lesen ja im Vers 22, dass es die Frucht des Geistes ist. Und ich möchte, dass du das verstehst. Mein Ziel mit der Predigt heute ist nicht, jetzt allen aufzuzeigen, wie sehr uns die Frucht des Geistes mangelt, damit wir jetzt alle die Ärmel hochkrempeln und uns drauf losreißen, die Frucht des Geistes in uns hervorbringen zu lassen. Das würde dem Text hier sehr widersprechen und sogar das Evangelium verzehren. Verwechsle bitte nicht das Ziel mit der Frucht. Die Frucht des Geistes ist nicht das Ziel. Die Frucht des Geistes ist das Ergebnis der Wirkung des Geistes Gottes in unserem Leben. Und wenn du nach der Frucht des Geistes dich ausstreckst, um sie mit aller Kraft aus in deinem Leben hervorbringen zu lassen, wirst du das Ziel verfehlen. Wir werden nicht aufgerufen, die Frucht des Geistes hervorzubringen, aber dennoch werden wir in dem Text Galater 5 zu zwei Dingen aufgerufen. Und das ist unsere Verantwortung bei der Frucht des Geistes. In Vers 1 lesen wir, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Wir haben ja schon bei der ersten Predigt gehört von Andreas, der Boden, die Grundlage, auf dem die Frucht des Geistes entsteht, ist das Evangelium. Das ist die Voraussetzung, wie die Frucht des Geistes überhaupt entstehen kann. Und unsere Verantwortung besteht darin, in diesem Evangelium, in der Freiheit in Christus, zu der Christus uns befreit hat, stehen zu bleiben, festzustehen. Das Zweite ist, das Praktische, im Vers 16, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und auch Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Paulus verwendet hier in Vers 25 einen Begriff aus einem Militärmarsch. Wenn die Trommel geschlagen werden, laufen die Soldaten im Schritt mit dem Trommelschlag. Und genau das sagt Paulus hier, wenn wir im Geist leben, also wenn der Geist trommelt, wenn das Leben im Geist besteht, dann lasst uns auch mit dem Geist Schritt halten. Mit anderen Worten sagt er hier, wenn du in einer Familie lebst, dann wandle auch nach der Familiensatzung oder nach der Familienweise. Integriere dich in das Familienleben. Helfe mit, ein Familienmitglied zu sein. Sei ein Familienmitglied. Du lebst doch in dieser Familie. Und das macht Paulus hier deutlich. Wir leben im Geist. Und deswegen wandeln wir auch im Geist. Deswegen ruft er uns auch auf, im Geist zu wandeln. Und was bedeutet das Wort wandeln? Und der Wandel ist das Zeichen, dass man lebt. Ein Mensch, der lebt, er wandelt. Er ist nicht tot. Und mit diesem Wandel ist hier abgedeckt alles, was der Mensch zum Leben braucht, hat und macht. Hier ist das Denken gemeint, unser Handeln, unsere Wünsche und alle Regungen. Diese müssen, sagt Paulus, unter die Kontrolle des Heiligen Geistes gebracht werden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lass dein Denken, lass deine Handlungsweisen, deine Wünsche durch den Geist Gottes kontrollieren. Wir können die Frucht nicht hervorbringen, aber wir können gärtnern. Das heißt, wir können wässern, düngen, hacken, schützen. Das ist, was Paulus auch an die Korinther schreibt, als sie sich in Grüppchen gebildet haben. Er sagt, Paulus hat gepflanzt. Apollos hat gepflanzt, Paulus hat begossen. Wir haben gegärtnert, aber das Wachstum gibt Gott. Und das ist unsere Verantwortung, zu gärtnern. Als Gott Adam und Eva, die ersten Menschen, geschaffen hat, hat er im Voraus für sie alles vorbereitet. Es standen Bäume mit Früchten, die Früchte waren schon da. Gott hat die Frucht hervorkommen lassen für die Menschen. Aber was die Verantwortung von Adam und Eva war, den Garten zu bebauen und zu bewahren, zu gärtnern. Gärtnern bedeutet im Geist zu wandeln. Und das bedeutet praktisch, die Mittel der Gnade zu gebrauchen. Und zu den Mitteln der Gnade zählt das Gebet, das Wort Gottes, durch was wir uns führen lassen sollen, und die Gemeinschaft mit Kindern Gottes. Was hier auch wichtig ist zu bemerken, der Geist, der Heilige Geist, bringt die Frucht als Ganzes hervor. Bei der Frucht des Geistes gibt es keine Saisonzeit. Es ist nicht so, dass zum Beispiel im Frühling wir mehr lieben, mehr freundlich sind, dass wir im Sommer mehr friedfertigter sind, weil wir Urlaubszeit haben und im Herbst dann andere Früchte hervorbringen. Nein, die Frucht des Geistes ist hier eine Einzahl, das wurde schon erwähnt. Und deswegen kommt es nicht vor, dass der Geist Gottes dich in der Liebe wachsen lässt, aber nicht in der Selbstbeherrschung und du völlig zügellos dein Leben lebst. Das passiert nicht bei dem Geist Gottes. Sicherlich gibt es Bereiche in unserem Leben, von unserer Natur, wo der eine oder der andere mehr zu dem einen oder zum anderen neigt. Aber wenn der Geist in uns und an uns arbeitet, dann bringt er die Frucht als Ganzes hervor. Vor einigen Tagen habe ich mit einem guten Freund gesprochen und er fragte mich, ob ich ihm helfen kann, zu verstehen, was mit ihm vorgefallen ist. Er ist mit einer Gruppe Jugendlicher, er ist noch nicht verheiratet, in eine Stadt gefahren, um dort zu missionieren, also auf den Straßen auch zu predigen, Menschen zu Gott zu rufen und Broschüren zu verteilen. Und am ersten Tag, wo er eine kurze Botschaft auf der Straße gehalten hat, sieht er zwei junge Mädchen kommen, also junge Frauen, und er hat ihnen einfach die Broschüre in die Hand gedrückt und mit ihnen ein kurzes Gespräch gehalten und fertig. Dann sind sie auch weggegangen und am nächsten Tag kamen, es war eine große Stadt, also es war in Berlin, in so einer großen Stadt ist es sehr ungewöhnlich, dass man zwei gleiche Menschen zwei oder sogar drei Tage hintereinander immer trifft. Aber so war es bei ihm. Am nächsten Tag sind diese zwei jungen Frauen wieder an den Platz gekommen, wo sie mit den anderen waren und gepredigt haben. Und so war es auch am dritten Tag. Und später hat er nicht, oder er war so sehr in den Gedanken mit einer von diesen Frauen gefangen, dass er nicht bemerkte, was mit ihm geschah, als er seine Gedanken und Lüste nicht unter Kontrolle hatte und plötzlich Christus nicht mehr Zentrum in seinem Leben war beim Evangelisieren. Er hatte nur noch das Ziel, jetzt wenigstens eine von diesen zwei jungen Frauen zu bekehren, und er war schon in der Zukunft gefangen, was alles geschehen wird, wenn sie sich bekehrt, wenn er sie dann heiratet und wie das Leben dann zusammen ausschauen wird. Völlig bestürzt und verwirrt und verzweifelt reiste er ab und erzählte mir diese Geschichte und fragte, was ist da falsch gelaufen, wieso passiert es so schnell? Und ich habe ihm eine einfache Frage gestellt. Ich fragte ihn, warum bist du nach Berlin gefahren, um mit der Jugendgruppe dort oder mit den jungen Männern zu verkündigen oder zu predigen? Wie aus der Pistole geschossen, sagte er mir, um Menschen für Christus zu gewinnen. Dann habe ich ihm noch einige weitere Fragen gestellt und es kam heraus, dass es ihm nicht vorrangig um die Ehre Christi ging und um Christus ging, sondern um seine eigene Zukunft. Wir sehen auch in der Bibel, und ich spreche hier von der Folge, oder was geht der Zügellosigkeit voraus? Als Mose auf dem Berg Horeb oder Sinai war, um dort das Gebot oder die Gesetze Gottes zu empfangen, als er dort 40 Tage und Nächte vollbracht hatte, so ging er mit Josua den Berg hinunter. Schon aus der Ferne hören sie Geschrei und Josua sagt, Mose, ich höre Kriegsgeschrei. Mose hört noch mehr zu und sagt, nein, nein, das ist kein Kriegsgeschrei, ich höre Wechselgesang. Und erst als sie in Sichtweite kamen, sah Mose, und wir lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, Vers 25, sah Mose die Zügellosigkeit des Volkes Israel. Er sah, wie sie zügellos, also sich selbst nicht unter Kontrolle hatten, gewesen sind. Was ging ihm voraus? Als Mose gegangen ist auf den Berg, so sprach das Volk zum Aaron: Auf, Aaron, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Das Aufgeben der Anbetung Gottes und das Hinwenden zu einem Götzen resultiert in der Zügellosigkeit. Das Aufgeben der Anbetung Gottes und das Hinwenden zu einem Götzen resultiert in der Zügellosigkeit. Verstehst du? Der Kontrollverlust über sich selbst wird dadurch verursacht, dass du Gott mit einem Götzen vertauscht. Deshalb sagte Jesus: Bleibt in mir und ich in euch. Er ist das Objekt unserer Anbetung, nicht ein Mensch oder eine Sache oder etwas anderes. Oft ist es so, dass wir, wenn wir diese Frucht des Geistes lesen und wir sind frustriert, weil wir hier und da diese Frucht des Geistes nicht in unserem Leben überall sehen. Und dann tun wir Buße vor Gott und es kommt aber zu keiner Veränderung, scheinbar. Zu keiner Veränderung, die wir am liebsten erwartet hätten. Nicht selten ist der Grund, weil wir über die schlechte Frucht Buße tun, anstatt über die Motive, die aus dem Herzen kommen und hinter dieser Frucht stehen. Wenn du in Zorn ausgebrochen bist, dann bist du schnell dazu zu sagen: Verzeih mir, dass ich zornig geworden bin. Aber das ist nur die Oberfläche. Es kann sein, wenn du in Zorn ausgebrochen bist, dass du kontrollsüchtig bist und das dein Götze ist. Und weil du die Kontrolle über die Situation nicht behalten konntest, bist du in Zorn ausgebrochen. Deswegen lesen wir: Trügerisch ist das Herz. Und als erstes betrügt es uns selbst. Und deswegen müssen wir auch unseren Kindern beibringen, wenn sie zu uns kommen und sagen: Verzeih mir, dass ich gelogen habe. Es ist schön, wenn ein Kind so etwas sagt. Aber wir müssen dem Kind helfen, nicht sich einfach nur für das Lügen zu entschuldigen oder um Verzeihung zu bitten, sondern herauszukriegen, warum es gelogen hat. Die Motive des Herzens müssen wir vor Gott bringen. Das sind die Götzen, woraus die schlechte Frucht resultiert. Der bekannte Theologe John Stott sagte einmal: Diese neuen Eigenschaften der Frucht des Geistes sind ein Porträt des Herrn Jesus Christus. Deswegen, mir persönlich hat es auch bei der Vorbereitung geholfen, weil ich muss ehrlich sagen, als ich mich entschieden habe, für Selbstbeherrschung oder über Selbstbeherrschung zu predigen, wollte ich am Anfang aufhören und etwas anderes machen. Weil ich überführt wurde, hier und da. Weil ich in meinem Leben diese Eigenschaft hier und da nicht gesehen habe. Aber mit der Vorbereitung war ich doch sehr dankbar für diese Frucht des Geistes, weil sie letztendlich mich, und es darf uns auch alle, zu Christus führen. Es ist ein Porträt des Herrn Jesus Christus. Jesus hatte seine Liebe darin erwiesen, dass er stellvertretend ans Kreuz ging, um für die Feinde zu sterben. Jesus brachte damit einen vollkommenen Frieden. Jesus tat es um der vor ihm liegenden Freude willen, lesen wir. Er erklärte seinen Jüngern immer wieder die Wahrheit des Evangeliums und ertrug ihre Unkenntnis langmütig. Auch wenn man manchmal meint, dass er also ungeduldig geworden ist, wo er geseufzt hat und gesagt hat: Wie lange soll ich euch noch ertragen? Und dennoch war auch diese Reaktion völlig heilig und ohne Sünde. Jesus war langmütig. Kein böses Wort kam aus seinem Mund hervor. Er war vollkommen freundlich und voller Güte. Wir lesen von ihm in Matthäus, dass er hat gehandelt und die Menschen haben ihn gesehen, der gehandelt hat, und haben sich an die Worte des Propheten erinnert, wo es von ihm steht: einen glimmenden Doch wirst du nicht auslöschen und ein geknicktes Rohr wirst du nicht zerbrechen, weil Jesus voller Güte gewesen ist. Er stand immer treu zu seinem Vater, zu seinem Wort und zu den Seinen. Selbst wenn wir, heißt es über Gott, untreu sind, bleibt er sich selbst treu, denn er kann, oder bleibt er treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Er selbst sprach von sich: ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus war in jeder Hinsicht völlig selbst beherrscht. Gerade wenn wir die Situation in der Versuchung in der Wüste anschauen, wo er nach 40 Tagen Hunger und Durst verspürte. Er hielt sich unter der Kontrolle und antwortete mit dem Wort Gottes. Dass der Heilige Geist seine Frucht in uns zeigt, ist nichts weniger als die vollkommenen Eigenschaften unseres Erlösers und Herrn Jesus Christus, die in uns durch den Geist Gottes hervorgebracht werden und auf Christus zeigen. Es ist nichts weniger als, dass der Heilige Geist, der das Leben Jesu in uns und durch uns lebt. Paulus sagt gerade in Galater 2,20: ich lebe, aber nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und so sehen wir, wenn diese Frucht des Geistes in uns hervorkommt, so ist es nicht mein Verdienst, das bin nicht ich. Das ist Christus, der in mir lebt und diese Früchte, die ihm gehören, in mir aufwachsen lässt. Ist es nicht, wonach wir uns sehnen? Wir müssen nicht länger versuchen, diese Frucht des Geistes in uns hervorbringen zu lassen. Wir wandeln im Geist, wir leben im Geist, wir gärtnern. Aber Jesus Christus, der Geist Gottes, ist es, der die Frucht in uns hervorbringt. Es ist nicht mehr unsere Leistung, im Gesetz oder mit dem Gesetz von Gott gerecht zu werden. Stattdessen sollen wir uns einfach dem Heiligen Geist ergeben und im Geist wandeln. Und Paulus sagt: gegen solche gibt es kein Gesetz. Gott sei die Ehre dafür. Amen. Ich möchte schließen mit Gebet. Vater, wir danken dir, dass Jesus Christus uns gesagt hat: fürchtet euch nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er hat die Welt überwunden. Ja, und wir strecken uns nicht nach der Frucht aus in erster Linie, sondern wir strecken uns nach Jesus aus, nach unserem Heiland, nach unserem Gott. Er ist das Objekt unserer Anbetung. Und wie dankbar sind wir dir, dass du durch unser Wandel im Geist, durch Jesus Christus und durch den Geist selbst diese Frucht in uns aufwachsen lässt und uns Christus ähnlich werden lässt, damit wir uns freuen dürfen in ihm und zu deiner Ehre leben können. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, auch den Galaterbrief, auch die Frucht des Geistes in diesem Kontext und Zusammenhang richtig zu verstehen. Niemals die Frucht mit dem Ziel verwechseln. Das Ziel ist ein christuszentriertes Leben zur Ehre Gottes. Das Ergebnis ist die Frucht des Geistes. Amen.